aus der Feder Luthers über seine Vorstellungen über das Zusammenkommen der Gläubigen. Nachdem er einige Missstände aufgeführt hat, Missstände seiner Zeit in der Kirche, und das Anliegen hat, diese zu beseitigen, schreibt er: Nun, diese Missbräuche abzutun, ist aufs Erste zu wissen, dass die christliche Gemeinde nimmer soll zusammenkommen, es werde denn da selbst Gottes Wort gepredigt und gebetet, es sei auch aufs Kürzeste. Und wenn es nur kurz ist, aber die zwei sollten nicht fehlen. Wie Psalm 102, Vers 23. Wenn die Könige und das Volk zusammenkommen, Gott zu dienen, sollen sie Gottes Namen und Lob verkündigen. Und Paulus in 1. Korinther 14, 31 spricht, dass in der Gemeinde soll geweissagt, gelehrt und ermahnt werden. Darum, wo nicht Gottes Wort gepredigt wird, ist besser, dass man weder singe noch lese noch zusammenkomme. Also ist's aber zugangen unter den Christen zur Zeit der Apostel und sollte auch noch so zugehen, dass man täglich des Morgens eine Stunde, frühe um 4 oder 5, zusammenkäme und da selbst lesen ließe, es seien Schüler oder Priester oder wer es sei, die evangelischen Seelsorge hießen offenbar immer noch Priester oder Prediger, wer es sei, gleich wie man jetzt noch die Lektion in der Metten liest. Das sollen tun einer oder zweien oder einer um den anderen oder ein Chor um den anderen, wie das am besten gefällt. Also er lässt eine Menge Freiheit. Aber er gibt seine Vorschläge. Danach soll der Prediger oder welchem es befohlen wird, herfürtreten und dieselbe Lektion ein Stück auslegen, dass die anderen alle verstehen, lernen und ermahnet werden. Weiter unten. Also, dass durch tägliche Übung der Schrift die Christen in der Schrift verständig, geläufig und kundig werden. Denn daher wurden vorzeiten gar feine Christen, Jungfrauen und Märtyrer, und sollten wohl auch noch werden. Ja, das kann man glauben. Weiter unten. Desgleichen an dem Abend, also morgens eine Stunde um 4 oder 5, ist nicht genug. Die Gemeinde soll auch abends zusammenkommen. Desgleichen an dem Abend um 6 oder 5 wieder als also zusammenkommen. Und hier sollt aber aus dem Alten Testament ein Buch nach dem anderen fürgenommen werden, nämlich die Propheten, gleich wie am Morgen Moses und die Historien. Aber weil nun das Neue Testament auch ein Buch ist, lasse ich das Alte Testament dem Morgen und das Neue dem Abend. Oder wiederum und gleich also lesen, auslegen, loben, singen und beten, wie am Morgen, auch eine Stunde lang. Denn es ist alles zu tun um Gottes Wort, dass dasselbe im Schwang gehe und die Seelen immer aufrichte und erquicke, dass sie nicht müde werden. Will man nun solche Versammlungen des Tages noch einmal halten, nach dem Essen, das stehe in freier Willkür. Das waren andere Zeiten. Um 1719 schreibt ein lutherischer Pfarrer über die Mennoniten im Osten Deutschlands, das heißt wahrscheinlich über die, die in der Weichselmündung wohnten, zwischen Danzig und Elbing, also an der Grenze zwischen West- und Ostpreußen. Ihre Predigten sind oft sehr lang, weil es nichts Außergewöhnliches ist, dass eine Vermahnung, so hieß die Predigt, auf 3 Stunden verzogen wird. Nichts Außergewöhnliches. Da hatte man Zeit für Gottes Wort. Hoffentlich war es alles Gottes Wort, was da gesagt wurde. Eine ganze Menge dürfte schon sein. Es ist eine Frage gekommen, oder zwei. Du sagst, Timotheus war Apostel und Missionar. Wie viele kann man noch als Apostel bezeichnen, außer den Zwölfen? Nun, einer der Zwölf wurde ersetzt. Judas wurde durch Matthias ersetzt. Manchmal meint man, das wäre verkehrt gewesen. Paulus wäre von Gott dazu bestimmt gewesen. Aber Paulus erfüllte nicht die Voraussetzungen für eine Ersetzung des Judas. Er ist eine späte Erwählung, das sagt er auch selbst. Jakobus kommt wahrscheinlich auch hinzu zu den Aposteln, die ihre Botschaft unmittelbar von Jesus bekommen haben. Wenn man zwei Texte heranzieht, Galater 1 oder 2 und eine entsprechende Stelle in der Apostelgeschichte, dann scheint es, dass Jakobus Apostel genannt wird. Und weil er der Halbbruder des Herrn ist und so unmittelbar mit ihm gelebt hat, kann man annehmen, dass er einen großen Teil seiner Botschaft von Jesus bekommen hat. Auf jeden Fall schenkt er uns eine Schrift im neutestamentlichen Kanon, die natürlich vom Herrn Jesus kommt. Er könnte also zu den fundamentlegenden Aposteln gezählt werden. Man muss aber unterscheiden zwischen denen, die ihre Botschaft von Jesus Christus bekommen hatten und als fundamentlegend zu betrachten sind, und anderen, die ihre Botschaft von Menschen bekamen und nicht dieselbe Autoritätsqualität haben wie diese, die gleichsam Sprachrohre waren, solche, die durch den Heiligen Geist ihre Botschaft uns gegeben haben. Als solche werden genannt Timotheus, Silas, Barnabas, Titus kann dazu gezählt werden. Diese fallen eher in die Reihe von denen, die wir heute Missionare nennen würden. Wir gebrauchen heute nicht mehr das Wort Apostel, allerdings ist es wieder in Brauch gekommen in einigen missionarischen Kreisen, wenn man von apostolischen Teams sprach. Das heißt, man wollte neutestamentliche Methoden wieder in Gang bringen. Und da hat man schon mal ab und zu das Wort Apostel gebraucht, aber nicht in dem falschen Sinne, wie die Sekten es manchmal gebrauchen. Ich denke, weil dieses Wort missbraucht worden ist von den Sekten, geniert die Gemeinde Jesu, dieses Wort zu gebrauchen. Aber Missionar bedeutet eigentlich dasselbe. Und als solche haben wir den Dienst der neutestamentlichen Apostel immer noch. Die Autoritätsqualität haben wir nicht. Sobald die Heilige Schrift vollständig ist, braucht Gott nicht mehr in dieser Qualität des unmittelbaren Sprechens sein Wort zu geben. Er hat gesprochen und jetzt bauen wir darauf und damit. Aber andere werden auch Apostel genannt. Wir nennen sie heute Missionare. Und zu diesen gehören eben Silas und Barnabas und Titus und andere, die einen ähnlichen Dienst getan haben wie die Zwölf oder Paulus, die auch hinausgegangen sind mit der Botschaft Jesu Christi und an der Front des Vormarsches des Evangeliums gestanden sind, beziehungsweise übergemeindliche Lehrer der Gemeinde gewesen sind. Wir beschränken den Gebrauch des Wortes Missionar mehr auf das Erste, das heißt, das ist jemand, der an der Front des Vormarsches des Evangeliums steht. Aber der biblische Apostel war nicht nur ein Missionar in diesem Sinne, sondern er war der Lehrer der Gemeinde schlechthin. Und diesen Dienst brauchen wir heute auch noch. Wir haben dafür andere Begriffe. Nun, wir müssen nicht gerade, denke ich, neutestamentliche Begriffe gebrauchen. Aber wir sollten wissen um die Art und Weise, wie neutestamentliche Gemeinde gebaut wurde, und beten, dass diese Dienste als solche wenigstens da sind. Die meisten, mir scheint, die meisten Reich Gottes Arbeiter sind eingebunden in organisierte Werke. Und sie sind nicht frei, sich wirklich den Gemeinden zu widmen, die wirklich solche Dienste brauchen könnten. Es sind sehr viele Christen heute, Kreise. Seit einigen Jahrzehnten haben mehr Menschen den Mut gefunden, sich abzulösen von den etablierten Kirchen. Und Missstände haben zugenommen, sodass auch bei den später gewachsenen Werken und Gemeinden Missstände eingetreten sind, sodass Christen sich auch von diesen entfernen müssen. Und wir haben eine ganze Menge von kleineren Kreisen und auch Einzelpersonen, die keine richtige Betreuung haben. Und wir bräuchten heute wieder Titus und Timotheus, die bereit wären, einmal hier, einmal dorthin zu gehen, um ihnen zu helfen und Wegweisung zu geben. Es hat wieder einige, aber wir sollten beten, dass dieser apostolische Dienst auch als Lehrer der Gemeinde allgemein, dass dieser Dienst wieder wahrgenommen werden könnte in aller Treue. Eine zweite Frage desselben Fragestellers. Die Zusammenkünfte, bei denen jeder etwas beiträgt oder mitbringt, ist das heute in den Zusammenkünften und Versammlungen noch möglich und richtig? Ja, was in der Bibel richtig war, ist heute noch richtig. Und es ist auch nicht so, dass es heute nicht, überhaupt nicht praktiziert würde. Es ist vielleicht seltener der Fall. Und wir wissen auch nicht, in welchem Maße die neutestamentliche Gemeinde diese Praxis hatte. Sehr früh scheint ein Klerus sich herauszubilden, nach dem ersten Jahrhundert. Also diese feine Sitte der Gemeinschaft scheint bald aufgehört zu haben. Sie ist aber immer wieder entdeckt worden. Und wo Menschen zu echten Christen wurden, hat der Heilige Geist immer wieder Einzelpersonen brauchen können zum Aufbauen der anderen, obwohl sie nicht anerkannte Klerikale waren. Es ist sehr gewinnbringend, Schriften zu lesen, die uns berichten aus der Geschichte der Gemeinde Jesu zwischen dem ersten Jahrhundert und der Reformationszeit. Diese sind zu spärlich, aber sie sind da. Ich erinnere an das Buch von Broadbent. Wie heißt es im Deutschen?
Gemeinde Jesu
in Knechtsgestalt. Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Es wurde neu aufgelegt vor einigen Jahren, müsste also noch zu haben sein, wenn es nicht wieder vergriffen ist. Es gibt eine zweibändige Gemeindegeschichte, ich weiß nicht, warum man sie Kirchengeschichte nennt, von einem Engländer, glaube ich, ist es, Miller, aber ins Deutsche übersetzt, von, ich denke, Neustadt in der Pfalz herausgegeben, vor einigen Jahren. Die ist lesenswert, sie ist ähnlich wie die von Broadbent, aber nicht dasselbe. Dann, beide stammen aus den sogenannten Brüderkreisen. Es gibt eine sehr wertvolle Geschichte der Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte von Gunnar Westin, ich denke, war ein Schwede. Ich weiß nicht, ob man das noch bekommen kann, außer antiquarisch. Also Gunnar Westin, die Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte dürfte es heißen. Ein ausgezeichneter Beitrag, mehr wissenschaftlich, also gut recherchiert. Er muss offenbar ein Theologe gewesen sein, der sich damit befasst hatte. Ich habe seinerzeit ein Buch ausgeliehen von einem Baptistenbruder. und habe reichlich fotokopiert, aber nicht das ganze Buch. Ich wünschte, ich könnte es immer noch kriegen. Es gibt ein sehr schönes Büchlein. Wir wollten es mal wieder rausbringen, aber der Verlag ist noch nicht imstande gewesen, das zu tun. Morgendämmerung der Reformation, so ungefähr hieß das. Eine Geschichte dürfte im 14., 13. oder 14. Jahrhundert sich zugetragen haben. Das ist dann eher eine Erzählung von einem Gläubigen, der unter dem Vorwand, ein Händler zu sein, und ist auch ein Händler von Juwelen, glaube ich, von Schmuckartikeln, und er findet seinen Weg auch in die Häuser der Adligen und so weiter, denn dort sind die Leute, die Schmuck kaufen. Und wenn er dann diesen Schmuck vorlegt vor der Dame und sagt, was er alles hat zu verkaufen, und sie dann ihren Kauf getätigt hat, kann es sein, dass er dann hinzufügt, ich hatte noch ein Juwel, aber das ist hat eine andere Art. Und dann kann er vielleicht ein neues Testament hervorholen, wenn er meint, es ist ratsam. Es waren gefährliche Zeiten, wo die katholische Kirche noch sehr stark diese Menschen verfolgten. Aber ein solcher ist zum großen Segen gewesen. Und das sind so sehr anspornende Erzählungen. Wenn man solche finden kann, ich würde raten, sie zu sammeln und uns das mitzuteilen, damit wir mal vielleicht gelegentlich dazu beitragen könnten, so etwas zu veröffentlichen. Ich denke, wir sollten uns mehr mit diesem befassen. Also, da haben wir Beispiele von einfachen Christen, die wirklich das Banner, das Panier des Evangeliums hochgehalten haben und wo Christen sich auch untereinander einfach erbaut haben, nach Möglichkeit. Ist das noch ratsam? Es heißt, viele sind gar nicht mehr vorbereitet, wenn sie kommen. Ja, weil keine Gelegenheit ist. Warum sollten sie sich auch vorbereiten? Andere könnten vorbereitet sein, aber sind geistlich nicht imstande. Aber wenn leitende Christen, verantwortliche Christen sich darauf einstellen würden, dann könnte das bald wieder geschehen. Der Herr könnte hier wieder neue, spontane Gemeinschaft schenken. Wir haben uns in der Gemeinde in Basel, als wir dort mit Versammlungen in der englischen Sprache begannen, konkret mit dieser Frage befasst in der Leitung. Wir waren eine Gruppe von Leitenden. Wir mussten uns befassen mit der charismatischen Bewegung. Was machen wir, wenn jemand plötzlich aufsteht und behauptet, in Zungen zu sprechen? Und dann haben wir uns detailliert Gedanken gemacht, wie wir vorgehen würden. Und wie können wir dazu beitragen, dass die Gläubigen Mut haben, einfach beizutragen. Wir haben uns darauf eingestellt, die Leitung hat sich vorbereitet, die sollte immer vorbereitet sein, die Leitung. Und es ist auch nichts dagegen, dass man sich abspricht, wer einen Lehrbeitrag gibt, ob man das Predigt nennt oder sonst etwas. Es kann 10 Minuten dauern, es kann eine Stunde dauern, je nachdem. Aber die Lehre sollte normalerweise nicht fehlen. In außergewöhnlichen Situationen kann es vorkommen, dass anderes dann den Raum einnimmt. Aber das kann geplant werden. Man kann sogar eine Serie exegetischer Verkündigung planen. Aber wir haben uns ganz bewusst darauf gefasst gemacht, falls jemand bereit wäre, etwas beizutragen und sich meldete, wollten wir dann auch dem Heiligen Geist Raum geben. Wir hatten also unseren Plan, aber wir waren zu jeder Zeit bereit, unterbrochen zu werden. Und ich denke, das ist ein gesunder Weg, den man einschlagen kann. Das heißt, man muss ein Gleichgewicht haben zwischen Ordnung unter Aufsicht, aber auch Spontaneität. Das heißt, wir haben die zwei Grundsätze, die Konstante und das Variable oder die Variable. Das Normale und das Spontane. Es darf nie ausarten, es darf kein Chaos geben, aber umgekehrt darf es auch nicht nur nach Routine laufen. Das ist tödlich. Aber es kann der Heilige Geist wirken auf beiden Wegen, auf geplante Weise und auch auf spontane Weise. Kommen wir nun zurück zu unserer Thematik. Wir sprachen davon, dass die Gemeinden zwischeneinander Gemeinschaft hatten, Kontakt, und fragten uns, welcher Art diese war. Sie hatten nicht eine gemeinsame Leitung in einer Person, keinen Bischof, keinen Papst, schon gar nicht. Auch Petrus erfüllt diese Aufgabe nicht. Sie hatten auch keine gemeinsame Organisation in dem Sinne, dass sie ein Netzwerk waren von Gemeinden wie eine Benennung, wie eine Kirche. Sie hatten aber sehr vieles gemeinsam, und dazu gehörten die Lehrer, die kursierten. In der Apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 15, Apostelgeschichte 15, den Versen 2 und 3, 15, 2 und 3. Es ist eine Unruhe eingekehrt in die Gemeinde in Antiochien. Es sind Männer gekommen aus der Gemeinde in Jerusalem und haben für Unruhe gesorgt, weil sie darauf bestanden, dass Christen aus dem Heidentum, aus nichtjüdischen Völkern, dass die noch beschnitten werden müssten und das Gesetz einhalten müssten, wenn sie wirklich messianische Juden sein wollten oder messianische Christen besser. Als also Paulus und Barnabas, die gehörten zu den Lehrern in dieser Gemeinde und waren schon auf einer Missionsreise zusammen gewesen, kamen jetzt wieder zurück in die Gemeinde und haben dort weitergedient. Als also Paulus und Barnabas in nicht geringe Aufregung und Disputation mit ihnen gerieten, verordneten sie, das heißt die Christen in der Gemeinde, gleich die Leitung, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen dieser Frage wegen nach Jerusalem zu den Aposteln und Ältesten hinaufgehen sollten. Sie wurden also von der Gemeinde begleitet und durchzogen Phönizien und Samarien und erzählten von der Umkehr derer, die von den Völkern waren, und machten allen Brüdern große Freude. Das heißt, Antiochien ist ja oben in Syrien, und sie unternehmen eine Reise von dort in den Süden nach Jerusalem. Aber sie reisen nicht nur stracks nach Jerusalem, sondern besuchen Christen unterwegs in den verschiedenen Kreisen. Es hat sehr viele Kreise von Christen. Man nennt sie Gemeinden, aber es sind einfach Kreise von Christen. Nicht so organisiert, wie wir das heute kennen. Und Paulus und Barnabas und wer immer noch mit ihnen war, sie besuchen diese Gemeinden und erzählen. Man trifft sich, man hört, sie sind da. Und wie spontan eine Versammlung entstehen kann, das kann man erleben, wenn man in Länder kommt, wo das noch so stattfindet. Es ist wunderschön, das zu erleben, ob es Kroatien ist oder Rumänien oder irgendein Land im Osten. Hört man das nun heute nach der Wende, ist es vielleicht schon etwas ruhiger geworden. Aber damals, als es noch so rar war, dass ein Ausländer in die Gemeinde kommen konnte, hatte ich das im Nu rumgesprochen. Und dann konnte im Nu also eine Versammlung da sein. in irgendeinem Haus oder wo immer auch. Und dann war man dran, dann musste man bereit sein zu erzählen und Gottes Wort zu teilen. Also das tun die Apostel, sie erzählen von dem, was der Herr getan hat. Und zu diesem Text sagt Professor Schlatter, er macht eine sehr interessante Bemerkung. In jener Zeit war die Gemeinde noch nicht so verfasst und hatte nicht organisierte Regionen und Vorsteher dieser Regionen, nebst Vorsteher in den Gemeinden wie Pfarrer, sondern es gab kursierende Diener Gottes, die kreuz und quer, die durch die Lande zogen und den Gemeinden zur Verfügung standen. Und das ist genau das, was in dem Neuen Testament stattfindet. Und ich freute mich, als ich dieser Bemerkung begegnete, zu sehen, dass ein Theologe das so gefunden hat. Es ist, weil die Gemeinde dieses nicht gesehen hat, dass wir immer noch nicht eine richtige Theologie des Missionars haben. Das nimmt Sie vielleicht wunder. Aber gehen Sie mal in eine größere Bibliothek, eine christliche Bibliothek, und suchen Sie mal nach einer richtigen Theologie des Missionars. Sie finden Missionsbücher, viele. Die Abteilung Mission ist reichlich besetzt. Missionstheologie, Missionswissenschaft nennt man das manchmal. Allerlei Erzählungen, Abhandlungen, Besprechungen aus der Erfahrung, zum großen Teil aus der Erfahrung. Aber auch wenn Sie vorgeben, eine biblische Theologie zu sein, kann sie durchsetzt sein von Aspekten, die aus der Erfahrung kommen. Das heißt, aus dem Gegebenen, so und so wird es gemacht und dann versucht, es ist eine Art Mischung. Aber ein Buch, das nun einmal vollkommen absieht von dem, das heute geschieht oder seit dem ersten Jahrhundert geschehen ist und einmal nur zurückgeht zur Heiligen Schrift und aus der Heiligen Schrift eine zusammenhängende Betrachtung über den Missionarsbegriff herstellt. Das ist selten. Dazu hat beigetragen, nicht nur, dass man diesen Aspekt nicht gesehen hat, sondern dass man die Missionare, die es gab, eingeordnet hat in seine Vorstellungen von gegenwärtiger Kirche. So hat man aus Timotheus und Titus Pastoren gemacht. Und das waren sie überhaupt nicht. Sie waren keine Pastoren. Ephesus ist nie Pastor in Ephesus gewesen. Er war ein Oberhirte in dem Sinne, dass er als Missionar Hirtenfunktionen wahrgenommen hat. Aber die Gemeinden hatten ihre Ältesten schon lange. Und Timotheus soll diesen Ältesten helfen und er soll neue einsetzen, wenn es notwendig ist. Und Paulus gibt ihm Richtlinien dafür. Auch Titus ist nur vorübergehend auf Kreta. In Bälde soll er dann wieder weiterziehen. Paulus will ihn in Nikopolis treffen. Beide sind unterwegs, Timotheus und Titus. Und auch Paulus ist unterwegs. Also weder Paulus noch Timotheus noch Titus ist ein Pastor. Weshalb man dann diese Briefe Pastoralbriefe nennt, bleibt ein Geheimnis. Es ist auch erst seit etwa vielleicht 200 Jahren, dass das so der Fall ist. Aber selbst in freikirchlichen Kreisen nennt man die drei Briefe Pastoralbriefe. Und man kann ganz ruhig schreiben, Timotheus ist Pastor oder Hirte der Gemeinde in Ephesus. Weil man also aus diesen Missionaren, die wirklich Missionare waren, Lehrer der Gemeinde und an der Front stehenden Missionare waren, weil man sie aus dem Bereich dieser apostolischen Schicht genommen hat, hat man keinen Blick mehr. Man hat kein, dieser Raum ist leer geworden. Und er ist neu gefüllt worden durch die neue Missionsbewegung, die seit der Zinzendorfschen Missionsbewegung und in Großbritannien seit Carey aufgekommen ist. Und diese Missionsbewegung prägt nun die ganze Theologie der Mission. So fehlt uns also, wenn es wirklich darauf ankommt, eine Hilfe für die Gemeinden. Und ich bin Missionsleiter gewesen. Ich habe mich sehr viel mit Mission zu befassen gehabt. Und ich habe festgestellt im Umgang mit anderen Missionaren, Missionswerken, dass man sich sehr schwer tut mit der Betreuung als Mission und als Missionar in der Betreuung von neuen Christenkreisen, die entstehen. Wie lange soll ein Missionar am Ort sein? Und dann macht man seine Vorstellungen in der Verfassung der Mission. So und so lang, nach 5 Jahren vielleicht oder so etwas. Oder so und so viele Älteste hat es zu sein. Und dann, aber soll der Missionar sich absolut trennen? Man hat keine Vorstellung von der Schrift her, wie plastisch und wie natürlich das aussehen kann. Es fehlt hier ein Bild von der Gemeinde. Wie das im Neuen Testament zugegangen ist. Wir haben hier in diesem Kreis heute Morgen einige, die das Wort Gottes ergreifen. Und ich würde Mut dazu machen, sich zu befassen mit diesen Fragen, damit wir imstande sind, der Gemeinde heute in rechter Weise zu dienen. Denn wir brauchen dringend Brüder, die beweglich sind, die bereit sind, den vielen einsamen Christen zu helfen. Sie schmachten. Wir haben eine Neuauflage von Matthäus, den letzten Versen. Als Jesus die Menge sah und sah, dass sie wie Schafe waren ohne Hirten. Man begegnet sie ihnen an Tagungen. Ja, da findet man sie, weil sie suchen Gemeinschaft. Tagungen sind aber nicht sich immer wieder treffende Ortsgemeinden. Und wenn sie dann von der Tagung nach Hause kommen, dann sind sie wieder aufgeschmissen. Ja, was machen wir jetzt? Wo gehen wir hin? Wo sollen wir hingehen? Sie müssen nirgends hingehen. Nirgends. Sie sind nicht verpflichtet, keineswegs verpflichtet, dorthin zu gehen, wo sie nicht hingehen möchten. Aber das soll das Thema später sein. Aber ich habe mir jetzt Zeit genommen, bei diesen zwei Versen etwas zu sagen zu diesem Thema. Und ich hoffe, der Heilige Geist kann den einen oder anderen erwecken, etwas zu unternehmen auf diesem Gebiet. Lesen wir weiter aus der Apostelgeschichte 18. Nun, hier werde ich nicht lesen, aber die letzten Verse in Kapitel 18 ab Vers 24, wenn Sie das aufschlagen, haben Sie es da. Und der erste Vers von Vers 19, da erfahren wir von Apollos. Es wird davon berichtet, dass Apollos durch verschiedene Gemeinden geht. Er ist also ein Lehrer in verschiedenen Gemeinden. Die verschiedenen Gemeinden haben ihn als gemeinsamen Lehrer. Er darf auch in den Gemeinden von Paulus sprechen. Das macht nichts. Die Gemeinden werden nicht aufgeteilt in Regionen, für die eine ganz bestimmte Person zuständig wäre. Das ist durchaus in Ordnung, wenn ein Missionar oder ein Lehrer, ein übergemeindlicher Lehrer dort auftaucht, wo Paulus einmal gewesen war oder Petrus. 1. Korinther 16, Vers 12 heißt es, was den Bruder Paulus betrifft, viel rief ich ihn auf, zu euch mit den Brüdern zu gehen. Aber es war durchaus nicht sein Wille, jetzt zu gehen. Aber er wird kommen, wenn er Gelegenheit hat. Ich finde das köstlich. Hier sehen wir etwas Plastisches über die Art und Weise, wie Kollegen, wie Brüder miteinander umgegangen sind. Keine fest organisierte Mannschaft. Man ist freiwillig Mitarbeiter, so wie Thomas und ich. Wir sind nicht organisiert. Aber wenn ich nach Kanada komme, zu unserer Gemeinde, dann spreche ich von Thomas als meinem Mitarbeiter. Er ist nicht nur mein Mitarbeiter, er macht allerlei für sich. Aber immer wieder arbeiten wir zusammen. Und so war es auch zur neutestamentlichen Zeit. Paulus oder Apollos ist eine Zeit lang mit Paulus. Und Paulus sieht seine Brauchbarkeit und ruft ihn auf, immer wieder und viel. Bitte, komm, geh doch dorthin nach Korinth und helf den Geschwistern wieder. Nein, er sah sich anders geführt. Nun, dann hat Paulus das respektiert. In 1. Korinther 1, Vers 12, werden Apollos, Paulus, wir kennen diese Stelle, wo die verschiedenen Lehrer Kreise um sich haben, beziehungsweise die Kreise haben diese Lehrer für sich beansprucht, Apollos, Paulus und Petrus als Lehrer der Gemeinde in Korinth erwähnt werden. 1. Petrus 1, Vers 1, im Eingang zu diesem Brief, werden die Gegenden genannt, wo die Christen wohnen, an die der Apostel Petrus schreibt. Aber wenn man sich diese Gegenden anschaut, gehören zu diesen die Gegenden, in denen Paulus gewirkt hatte und wo Paulus Gemeinden ins Leben gerufen hatte. Es macht also nichts aus, wer dort verkündet. Die damalige christliche Welt ist nicht aufgeteilt in Regionen, in denen gewisse Lehrer Zuständigkeit hatten. Offenbarung 2, Vers 3. Offenbarung 2, Vers 3. Wir haben hier einen von Jesus diktierten Brief an die Gemeinde in Ephesus. Es ist jemand in Ephesus, der als Bote der Gemeinde wirkt und an ihn wird der Brief geschickt. Und dann sagt Jesus in Vers 2, ich weiß um deine Werke und deine Arbeit und deine Ausdauer und dass du Schlechte nicht ertragen kannst. Und du prüfstest die, die sich Apostel nennen und es nicht sind und fandest, dass sie Lügner waren. Ein wertvolles Wort. In Ephesus sind also nicht nur Paulus und jetzt Johannes gewesen, auch andere, die Apostel heißen. Dass sie in diesem Fall falsche waren, ändert nichts an der Tatsache, dass Apostel in jener Zeit kursiert haben. Dass sie da sein durften, wird nicht gerügt, sondern dass sie falsche Apostel waren. Das wird gerügt. Und es wird gelobt, dass sie sie geprüft hatten. Aber sie durften durchaus die Gemeinden besuchen, weil sie zunächst annahmen, sie waren Apostel. Das spricht davon, dass die Gemeinden gemeinsame Lehrer hatten. Auch Hebräer 13, Vers 23, ich denke, dort wird Timotheus erwähnt. Und wir haben andere Stellen. Nun, hier müssen wir wieder abbrechen. Es ist Zeit, eine Pause einzulegen. Machen wir später Fortsetzung.